Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto-News.net Podcast. Ich bin Sebastian, freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich Christoph Stricker zu Gast, seit 2017 bei Ionity tätig und verantwortlich für den Aufbau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im September letzten Jahres war er auch schon zu Gast. Wir haben ihn zu einem Update reingeholt. Kurz bevor dann Anfang April spannende Pläne mit anderen Playern der Ladeinfrastrukturszene für Europa bekannt wurden. Das wird aber ein Thema von einem anderen Podcast sein. Wir sind heute eher auf das Thema Tarife eingegangen, Ausbau der Ladeinfrastruktur, als auch Laden im Bereich der Nutzfahrzeuge. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit Christoph. Servus Christoph, vielen Dank, dass du heute zum zweiten Mal hier beim EAN-Podcast zu Gast bist. Wir wollen uns mal wieder über das Thema Ladeinfrastruktur austauschen. Da hast du ja einen entsprechenden Hintergrund, den du mitbringst und mit Ionity eines der größten Ladenetzwerke in Europa, Schnellladenetzwerke zumindest, an den Hauptverkehrsachsen. Bevor wir da allerdings eintauchen, stell dich unsere ZuhörerInnen, die dich noch nicht kennen, gerne mal selbst vor.
Ja, Sebastian, vielen Dank für die erneute Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein. Ja, mein Name ist Christoph Strecker. Ich bin Country Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei Ionity. Ich bin seit 2017, dem Gründungsjahr von Ionity, mit dabei. Ionity ist das führende europäische Schnellladennetz für Elektrofahrzeuge aller Marken. Wir sind markenoffen für jedes Fahrzeug mit dem CCS-Stecker. Wir bieten ultraschnelles Laden mit bis zu 400 Kilowatt an strategisch platzierten Standorten entlang wichtiger Autobahnen und Hauptverkehrsachsen in 24 Ländern. Und unser Ziel ist es, eine zuverlässige und sehr leistungsstarke Ladeinfrastruktur bereitzustellen, um letztlich die nachhaltige Mobilität für die Leute alltagstauglich zu machen und den Menschen den Umstieg auf Elektrofahrzeuge zu vereinfachen.
Wie gelingt das denn aktuell, wenn man da mal fragen kann? Weil wir sehen jetzt zumindest im Pkw-Bereich ziemliche Verwerfungen auf und ab, CO2-Flottenregulierung und so weiter und so fort. Das wirkt sich ja auch alles wahrscheinlich auf den Ausbau von Ladeinfrastruktur aus. Oder bekommt ihr das nicht zu spüren?
Natürlich bekommen wir das zu spüren. Also wir haben gerade gesehen, dass in den letzten Jahren die Infrastruktur insbesondere auf der Langstrecke stärker gewachsen ist als der Hochlauf der Elektrofahrzeuge. Und ich denke, das ist für alle Betreiber von Ladeinfrastruktur gerade ein Stück weit eine Herausforderung, weil die Auslastung nicht so stark wächst, wie sie vor Jahren angenommen wurde. Gleichzeitig ist natürlich steigen die Zinsen, was Finanzierung für diese Projekte komplizierter macht und die Unternehmen unter Druck setzt. Und viele Marktbeobachter erwarten hier in der Zukunft auch eine Konsolidierung des Marktes, weil einfach größer gebaut wurde, als der Markt hinterherkam. Wir als Ionity haben aber von unseren Eigentümern weiterhin den langfristigen Auftrag, die Wachstumsziele beizubehalten und gehen hier für den Endkunden auch ein Stück weit in Vorleistung, um das Vertrauen in die Infrastruktur zu stärken, um das Henne-Ei-Problem endgültig zu lösen. Also ja, du hast recht, die Fahrzeuge kommen nicht so schnell, der Ausbau ging aber wie vor 3 Jahren geplant weiter. Wir haben ja sehr lange Vorlaufzeiten für diese Standorte. Aber wir wollen jetzt nicht auf die Bremse treten, auf die Fahrzeuge warten, sondern das Netz weiter ausbauen, um dann für die Zukunft auch gewappnet zu sein. Denn wir glauben weiterhin, dass hier eine große Welle an Elektrofahrzeugen auf uns zukommt.
Das heißt jetzt zum direkten Vergleich zu Marktbegleitern wie die INBW, die ja gesagt hat, okay, wir treten ein Stück weiter auf die Bremse und gehen da erstmal vom Strompedal. Sagt ihr, ihr bleibt da weiter drauf, vielleicht mit geringfügigen Anpassungen, aber nicht so deutlich, dass man einen spürbaren Unterschied da hat.
Genau, also wir bauen weiter aus. Was wir natürlich schon machen, ist, dass wir an den Standorten schauen, bauen wir jetzt alle Ladepunkte ab Tag 1 auf. Es gibt ein paar Standorte im Netz, die haben wir so ausgebaut. Es gibt auch viele Standorte, die haben wir ab Tag 1 schon in einer Erweiterung versehen, die wir jetzt nach und nach aufrüsten. Das heißt, wir gehen ein bisschen dedizierter pro Standort vor, machen eine Prognose, was kann der Standort vertragen, wie viele Ladeplätze, was wollen wir auch für die Zukunft vorbereiten, weil wir natürlich mit Netzanschluss, Trafo etc. schon auch da sehr in Vorleistung gehen. Aber wir wollen eben auch nicht den Fehler machen, jetzt ganz kleine Ladepunkte weiterhin zu bauen. Da eilt uns ja auch ein Stück weit ein Ruf voraus, dass wir eher klein bauen. Wir wollen aber schon so bauen, dass wir die zukünftig auch ausbauen und den Markt entsprechend anpassen können. Insofern, wir stehen nicht auf der Bremse, wir geben weiter Gas, aber wir schauen genauer hin.
Ich meine, das ist ja auch an sich nur sinnvoll und nachvollziehbar für ein Unternehmen, was ja schlussendlich dann auch zumindest mal mit einer schwarzen Null am Ende des Tages rauskommen soll, dass das dann klappt. Und da ist es ja auch wichtig, auf sowas zu achten. Welche Unterstützung könntet ihr denn benötigen vom Markt, von Seiten der Politik, um zu sagen, okay, wir können das Ganze doch noch klarer voranbringen sozusagen? Also braucht ihr diese Unterstützung überhaupt oder sagt ihr, ihr seid zu fest in euren Plänen, damit das gar nicht notwendig ist?
Also wenn du auf Subventionierung oder Förderung ansprichst, würde ich heute sogar so weit gehen und sagen, dass ein Ladepark sich auch ohne Förderung rechnet. Ich denke, auch bei den Fahrzeugen ist das ganze Thema Förderung, ich bin nicht so richtig glücklich damit, weil es auch für viele Kunden ein Signal gibt, vielleicht zu warten, bis wieder eine Förderung kommt oder nicht. Und so diesen ganzen Entscheidungsprozess, der eigentlich recht schnell zu machen ist, doch irgendwie herauszögert. Insofern würde ich mir eigentlich wünschen, dass die Elektromobilität sich komplett ohne Förderung durchsetzen kann, weil ich auch denke, dass es die richtige Technologie ist und auch die kosteneffektivste Technologie, wo die Gesetzgeber auf jeden Fall unterstützen können. Und das haben die Kollegen von Aral mit dem Umsetzungsbarometer eigentlich auch sehr schön dargelegt, ist das ganze Thema Bürokratie. Also Netzanschlüsse ist ein Graus, die Wartezeiten, die Komplexität bei den Trafos pro Standort unterschiedlich, das ganze Baugenehmigungsprozedere. Da könnten wir auch Geschichten rauf und runter erzählen. Das ist einfach sehr kleinteilig und macht unser Leben da etwas schwerer, als es eigentlich sein sollte. Und wir sollen ja Geschwindigkeit aufnehmen, aber es wird auch gefühlt jedes Jahr ein Stückchen bürokratischer.
Das stimmt. Und Alexander Junge von Aral war ja auch schon dreimal sogar hier im Podcast zu Gast. Und genau das Gleiche hat er immer wieder gesagt, Bürokratisierung, da stehen wir uns hier einfach selbst im Weg mit. Und das hast du jetzt ja auch nochmal zum Ausdruck gebracht. Das heißt aber auch, du hast gesagt, Subvention, Förderung, du würdest dir wünschen, dass es ohne das auskommt. Im Umkehrschluss bedeutet das ja eigentlich, am besten wäre sowohl wahrscheinlich für euch als auch die OEMs, so wie ich das zumindest auch sehe, als auch für den Markt, zumindest mal klare Vorgaben für die nächsten 5 bis 10 Jahre, dass man auch weiß, okay, das ist mein Investmentzeitraum, auf dem ich mich mal auf Aussagen verlassen kann. Und dann kann man als Unternehmen auch entsprechend agieren, oder?
Ja, klare Leitlinien sind für alle am besten, sowohl für die Autohersteller als auch für uns Infrastrukturbetreiber. Und ich denke, am Ende des Tages wäre es eigentlich am schönsten, wenn es eine faire Betrachtung gibt. Was sind zum Beispiel CO2-Preise, die ein Verbrenner emittiert, beziehungsweise was sind Klimafolgeschäden, die dann auch im Benzinpreis sich irgendwie über- oder widerspiegeln müssen, um dann letztlich den wahren Benefit eigentlich der klimaneutralen Mobilität darzustellen, dass man diese nicht fördert, sondern eher sagt, das, was Dreck macht, muss auch mehr kosten. Und dann, glaube ich, erübrigt sich die ganze Diskussion von alleine. Und wenn es nachher auch wirklich nachhaltig günstiger ist, elektrisch zu fahren, dann haben wir diese ganzen Diskussionen nicht über heute an.
Das glaube ich auch, vor allem wenn es dann auch mal komplett durch die Reihe weg nach außen getragen wird und dann auch der Endkunde oder die Endkundin am Ende nicht mehr zweifelt, ist es jetzt die richtige Entscheidung, dafür Geld auszugeben oder nicht, sondern wenn dann klar kommuniziert wird, dass es zum einen erstmal die klimaschonendere, klimaneutralere Variante unterwegs zu sein, aber am Ende vom Tag natürlich auch für den eigenen Geldbeutel. Nichtsdestotrotz haben wir das Thema Technologien, das immer wieder aufkommt und womit ihr jetzt ja auch mehr oder weniger direkt zu tun habt, Thema Ladegeschwindigkeit. Wir haben jetzt 400, wir haben 800 Volt Plattform. Jetzt kam BYD, chinesischer Elektroautohersteller, daher und hat gesagt, okay, wir setzen noch meins drauf und bringen Megawatt-Charging, also 1000 Kilowatt in den PKW-Bereich. Das wird natürlich erstmal dauern, bis das hier in Europa ankommt, würde ich behaupten. Aber ist das ein Thema, was ihr oder was euch auch umtreibt, was euch beschäftigt in puncto Ladeinfrastruktur, die ihr auch ausbaut, müsst ihr euch darauf schon einstellen?
Ja, absolut. Also wir erleben bei der Ladetechnik eine stetige Weiterentwicklung. Diese wird leistungsfähiger, kleiner, effizienter und auch günstiger. Und das ist für uns ChargePoint Operator, aber natürlich auch für die Endkunden eine super wichtige Entwicklung. Denn letztlich senkt sie die Herstellungs- und Betriebskosten für so einen Ladepark und ist dann auch die Grundlage für den wirtschaftlichen Betrieb für uns und auch natürlich für günstige Ladepreise für den Endkunden. Und wir haben in unserem Lieferantenportfolio sind wir teilweise in der 4. Generation der Ladetechnik angekommen und mit jeder Generation wird die Technologie einfacher zu bauen, zu betreiben und auch zuverlässiger für Endkunden. Ich glaube, das ist auch, was die Endkunden im Markt zurückspiegeln, dass eigentlich die Zuverlässigkeit, dass ein Ladevorgang startet und nicht abbricht und die Zahlung funktioniert, dass es eigentlich jedes Jahr besser wird. Das ist also erstmal ein gutes Zeichen. Und auf der anderen Seite, diese Technologiesprünge in höhere Gleichrichterleistung ermöglicht eben auch, Ladeparks effizienter zu bauen, dass ich mir mehr Gleichrichterleistung auf viele Ladepunkte verteilt aufbauen kann und somit natürlich auf unserer Seite CapEx reduziere. Alpitronic hat es jetzt neulich gezeigt mit der Hück 1000, die eben 1000 Kilowatt, ich glaube, auf 8 Ladepunkte verteilt. Und da geht aus meiner Sicht ein Stück die Reise hin, dass man eben die Gleichrichterkapazität am Standort effizienter verteilt, gleichzeitig aber nicht die Ladeleistung reduziert, sondern erhöht. Denn das ist der zweite Punkt auf der Seite der Fahrzeuge. Da geht die Entwicklung gefühlt noch schneller. Erst vor wenigen Wochen hat Zeekr in China einen 75 Kilowattstunden LFP-Akku, das kann man sich schön auf YouTube anschauen, in 10 Minuten von 10 auf 80% geladen mit einer Laderate von 5C im Peak. Und gerade die LFP-Akku-Technologie, die ja in der Vergangenheit eher als günstig und weniger energiedicht, langsamer ladend etc. galt, erlebt gerade auch einen richtigen Hype. Und sodass wir eigentlich mit unseren 350 kW-Säulen uns mehr und mehr bestätigt sehen, da nicht zu groß gebaut zu haben, sondern hier eigentlich für die Zukunft perfekt gewappnet zu sein und auch weiterhin hier Benchmark im HPC-Netz sind.
Du hast eben selbst den Punkt Zuverlässigkeit wird besser angedeutet, was spürbar ist für die Fahrer, Fahrerinnen der E-Autos. Merkt ihr das denn auch selbst bei euch im Netz, dass da eine höhere Zuverlässigkeit im Betrieb der Station vorhanden ist mittlerweile?
Ja, absolut. Also wir machen ja seit vielen Jahren den Betrieb, die Wartung selbst, was, glaube ich, auch wichtig ist für die Endkunden zu wissen. Also wir haben ein eigenes Team Elektriker, die herumfahren, Elektrikerinnen, die Ladesäulen in Betrieb halten, warten, entstören. Wir haben ein eigenes Ersatzteillager, wir reparieren selbst eigene Säulen, die aus der Garantie sind. Und wir gehen da schon relativ weit in der Wertschöpfungstiefe hinein, merken aber auch, dass die Zuverlässigkeit, die Uptime nennen wir das, steigt und auch die Anzahl der Hotline-Anrufe, das ist vielleicht auch ein ganz guter Indikator, wie viele Kunden rufen eigentlich an pro Ladevorgang, dass die stetig sinkt. Aber natürlich sind wir auch noch nicht perfekt. Es gibt auch immer noch viele Punkte, wo mal ein Ladevorgang nicht funktioniert. Und da setzen wir eben auch seit vielen Jahren auf eine Hotline in 8 Sprachen in 24/7 besetzt, die den Kunden hilft, auch Ladevorgänge aus der Ferne im Zweifel freischalten kann für eine begrenzte Menge, dass der Kunde eben nicht liegen bleibt. Also einerseits auf deine Frage zurück, wir sehen eine signifikante Verbesserung der Zuverlässigkeit und geben für den Rest, wo es noch nicht klappt, auch das Beste, den Kunden da nicht stehen zu lassen.
Sehr spannend, die Entwicklung da auch zu sehen, dass die Technik Fortschritte macht und das wird ja auch ausschlaggebend sein für die Profitabilität, so wie du es ja auch eingangs gesagt hast, der Ladehubs, der Ladeparks, damit sich das Ganze auch rechnet am Ende vom Tag.
Ja, absolut. Also wir sind ja als sogenannter Pure Play CPO letztlich vom Stromverkauf abhängig. Das heißt, unsere Investoren investieren Geld in Ionity, um natürlich einerseits Fahrzeuge in den Markt zu bringen, aber unser Business Case sieht klar vor, dass wir profitabel sein müssen und da unterscheiden wir uns auch sehr stark von anderen Energieversorgern OEM sozusagen, Töchter, die Ladenetze betreiben, sondern unser Geschäftsmodell ist Strom einkaufen, an der Ladesäule gewinnbringend verkaufen. Und das ist ein sehr hartes Business, gerade weil es eben sehr kapitalintensiv ist und umkämpft noch dazu. Aber ich denke, wir haben einen ganz guten Job gemacht und haben auch die Weichen gestellt, hier für die nächsten Jahre weiterhin profitabel zu wachsen.
Und bei dem Thema Stromverkauf sind wir dann auch beim Punkt Preise sofern angelangt. Jetzt Anfang oder Ende März, Anfang April habt ihr auch einen neuen Preis gelauncht sozusagen, wo ich keine Grundgebühr zahlen muss über eure App, aber in der App eingeloggt sein muss, um dann eben ein Stück weit günstiger zu laden als jetzt der Ad-Hoc-Preis. Wie kam es dazu und was bietet ihr im Moment dem Kunden überhaupt an Auswahl an? Also wie viele Tarifmöglichkeiten gibt es denn mit oder ohne App?
Ja, bezüglich der Tarife haben wir aktuell einige Neuerungen. Wir haben ja vor einer Weile schon die Ionity Power und Ionity Motion als die Passport-Subscriptions eingeführt mit Grundgebühren, 5,99 € für den Motion und 49 Cent brutto die Kilowattstunde und 11,99 € Grundgebühr für den Power-Tarif, der dann auf 39 Cent brutto die Kilowattstunde runtergeht. Und diese Tarife sind auch monatlich kündbar, sind also wirklich sehr attraktive Angebote, auch gerade für die Urlaubsreise oder Vielfahrer. Dazu haben wir jetzt seit dem 31. März zusätzlich zu unserem Ad-Hoc-Tarif, den man vertragslos an der Ladesäule bezahlt für 69 Eurocent brutto, den Tarif Ionity Go für 65 Cent brutto. Den bekomme ich, wenn ich mir die Ionity-App herunterlade, mich registriere, dann kann ich quasi über die App vertragslos dort auch laden. Und so bieten wir eben den Kunden maximale Flexibilität, möchte ich entweder einen sehr günstigen Kilowattstundenpreis über eine Grundgebühr oder möchte ich komplett flexibel und frei sein, aber trotzdem das Ionity-Netzwerk nutzen, dann kann ich eben auch den Ionity-Go-Tarif nutzen. Und darüber hinaus haben wir jetzt auch noch gerade in Düsseldorf auf der Flottenmesse Flotte unser Ionity-Fleet-Offer vorgestellt für Firmenflotten, die eben Elektromobilität in ihr Flottenportfolio aufnehmen. Wenn man auf die Neuwagenverkäufe in Europa schaut, dann stellt man fest, dass ungefähr 58% der Verkäufe Unternehmensflotten sind. Und mit diesem Tarif wollen wir eben Unternehmen helfen, auch die Dienstreisen und Logistik zu dekarbonisieren. Und das geht bei uns ab 5 Fahrzeugen mit einer RFID-Karte. Das heißt, jedes Fahrzeug bekommt eine RFID-Karte zugeordnet. Und auch da haben wir sehr attraktive Preismodelle. 2 Stück aktuell. Das eine ist das Fleet Essential. Da zahlt man 1 € pro Karte und Monat und bekommt die Kilowattstunde für 55 Cent. Und dann noch für die Power-User sozusagen das Fleet Pro für 10 € pro Karte und Monat. Und dann geht es sogar runter auf 33 Cent netto je Kilowattstunde.
Auf jeden Fall ein spannendes Angebot. Da bin ich auch schon drüber gestolpert, als da die PM vor ein paar Tagen rausgegangen ist, oder vor ein paar Wochen, wenn der Podcast online geht. Wird sicherlich auch gut angenommen, weil ja auch eine gewisse Verlässlichkeit bei euch mittlerweile hinten dran steht. Oder was heißt mittlerweile, ihr habt euch einfach gefestigt in dem Markt, seid da im Begriff. Und dann geht man da auch gerne hin, weil man weiß, das wird erfüllt, das Angebot. Jetzt aber vielleicht auch noch den Shift. Wir hatten es beim letzten Mal schon angerissen, das Thema Nutzfahrzeuge, Ladeinfrastruktur. Das war im September letzten Jahres, wo wir gesprochen hatten. Da habt ihr schon gesagt, ihr habt da eine Einstellung dazu. Grundaussage war noch immer so Schwerpunkt PKW schlussendlich. Mittlerweile merkt man ja oder hat man ja auch am Markt gemerkt, es sind immer mehr E-LKW auf die Strecke gekommen. Es kommen wahrscheinlich noch einige 100 bis 1000 mit dazu. Hat sich da bei euch grundsätzlich was geändert oder wie steht der Ionity den Nutzfahrzeugen gegenüber?
Ja, also das ist weiterhin ein spannendes Thema. Wir haben uns eigentlich da nicht geändert. Also wir nehmen natürlich Kunden mit, die mit dem LKW an einer Ionity-Station gerne laden möchten. Die sind auch grundsätzlich willkommen. Es ist einfach so, dass die meisten Standorte dafür nicht gebaut sind, sowohl von den Schleppkurven als auch von den Parkplatzbreiten. Man muss in der Regel absatteln, weil wir wenig Durchfahrten schon gar nicht für die langen Gespanne haben. Wir haben ein paar Standorte, an denen man auch leichte bis mittelgroße Nutzfahrzeuge laden kann. Also jetzt nicht die großen 40-Tonner. Und diese Standorte wollen wir auch zeitnah auflisten, damit man auch Gewerbekunden, insbesondere jetzt mit dem Flottentarif, auch sagen kann, hör mal her, hier kannst du auch mit deinem E-Sprinter oder so bequem laden, ohne jetzt mit dem Heck in der Fahrgasse zu stehen. Aber wie gesagt, dedizierte Ladeplätze für 40-Tonner Sattelzüge mit Auflieger bauen wir nicht explizit. Wir sind gegründet als PKW-Ladennetz mit CCS und da wollen wir uns auch treu bleiben. Unser langfristiger Fokus ist Elektromobilität für PKWs.
Ist aber auch eine klare Aussage. Und dann das eine Thema, das hätte wahrscheinlich jetzt beim Punkt vorher noch besser gepasst, aber ich will es trotzdem nochmal aufgreifen, dynamisches Pricing. Ihr habt jetzt an den Tarif nochmal ein Stück weit was verändert sozusagen. Seid ihr da Schritte weiter? Weil das ist ein Thema, was wir halt auch immer rückgespielt bekommen bei uns auf der Plattform, dynamisches Pricing im privaten Bereich, Smart Meter nehmen wir als Beispiel, aber auch eben unterwegs. Wie entwickelt sich das Ganze bei euch weiter?
Ja, wir haben jetzt einen ganzen Blumenstrauß an Ladetarifen, die ich auch vorhin gerade erwähnt hatte. Die sind aber fairerweise noch relativ statisch, also dynamisch kann man die nicht nennen und da brauchen wir fairerweise auch noch ein bisschen. Wir arbeiten im Hintergrund aber massiv daran, jetzt gerade seit heute wird eine neue App ausgerollt, die dann auch später Grundlage ist, um hier dynamischer zu werden. Also wir haben das Thema auf dem Schirm und wir möchten natürlich auch unseren Kunden in Zukunft die Möglichkeit geben, von schwankenden Preisen auch zu partizipieren. Und zwar nicht unbedingt nur nach oben, sondern auch, wenn es günstiger für uns wird, dann können wir es natürlich auch günstiger weitergeben. Da gibt es noch keine Timeline, die ich jetzt konkret nennen kann, aber das Thema hat bei uns Priorität, weil es eben auch immer wichtiger wird und auch zusätzlich Attraktivität für die Elektromobilität schafft.
Definitiv. Da haben wir doch ein gutes Roundup wieder bekommen aus eurem Haus. Vielen Dank, Christoph, für die Möglichkeit, da den Blick hinter die Kulissen zu wagen. Und wir behalten es im Auge und auch beim nächsten Mal werde ich dann fragen, wie weiter mit den dynamischen Tarifen seid. Danke für deine Zeit.
Sehr gerne.
Das war doch mal wieder eine spannende Folge mit Christoph Strecker von Ionity mit einem Update zum Ladenetzwerk von Ionity. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und würde mich über eine positive Bewertung bei Apple Podcast freuen. Dir vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut. Bis zur nächsten Woche. Ciao.